Herzlich willkommen zum Dog It Right Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind. Dies ist die zweite Folge zum Thema »So lernt dein Hund richtig zu kommunizieren«. Ich spreche mit Maria Hense darüber, wie dein Hund lernen kann, in Hundebegegnungen so zu kommunizieren, dass sie für euch alle entspannter werden. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann hör doch dort mal rein, denn dort erfährst du, warum Kommunikation überhaupt so wichtig ist und was dein Hund lernen muss, um besser zu kommunizieren. Ich bin Tine, Trainerin für Menschen mit Hund und ich spreche heute mit der Tierverhaltenstherapeutin, Autorin und Dozentin Maria Hense. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem zweiten Teil dieser aufregenden Folge.
Ja, aber das ist total schwer für uns Menschen. Ich stehe in der Siedlung und am Anfang hatte ich manchmal einen brüllenden Bodo und eine brüllende Ida an der Leine. Ja, und zusammen 60 Kilo Bodo sehr schnell flitzte in alle möglichen, sprang in alle möglichen Richtungen und Ida warf sich mit ihrem kompletten Gewicht gegen die Leine. Und dann cool zu bleiben und nicht das zu machen, was von uns Menschen in so einer Situation erwartet wird von anderen Menschen, nämlich zu sagen, aus oder irgendwie strafend einzuwirken. Also das ist schon schwer und ich kann auch verstehen, wenn dieser Wunsch nach Kontrolle in der Situation, Ida und Bodo irgendwie kontrollieren zu können, das Ganze zum Aufhören zu bringen, wenn dieser Wunsch so stark ist, dass man dann anfängt, ganz seltsame Sachen zu machen. Nur, ich löse eben unter Umständen nur diese Situation selber, langfristig oder beim nächsten Mal wird es noch unangenehmer.
Das ist so schön. Du scheinst die Grundsätze des Hundetrainings anscheinend auch auf Menschen zu übertragen, weil du gerade dieses Verständnis aufbringst, woher das Verhalten der Menschen kommt. Das ist natürlich für uns als Trainerinnen super wichtig, das auch zu erkennen und im Training dementsprechend den Menschen das beibringen zu können, was wir ihnen beibringen wollen. Deshalb, das finde ich toll. Also es ist eine Form von Verständnis, bei der die Menschen sich auch abgeholt fühlen und nicht das Gefühl haben, ich mache jetzt etwas falsch und ich habe schon die ganze Zeit etwas falsch gemacht und muss mich jetzt deshalb schlecht fühlen, sondern, oh ja, ich erkenne, ich wollte einfach nur die Kontrolle in dem Moment und kann jetzt aber neue Strategien wählen, um in diesen Momenten trotzdem noch die Kontrolle zu behalten und diese unerwünschten Verhaltensweisen, die ich vorher gezeigt habe, aber wegzulassen.
Ja. Also wenn wir beginnen mit Teams zu arbeiten oder auch für die Zuhörer, die betroffen sind, einer der ersten Sachen, die sie sich überlegen müssen oder sollten, ist, wie gestalte ich die Situation oder wie überlebe ich die Situation, wenn es da mal schief geht, wenn die Hunde eskalieren oder der Hund eskaliert. Wie überlebe ich das? Was möchte ich dann machen? Damit ich nicht, wenn ich in die Situation gerate, dann hilflos bin oder irgendwie emotional reagieren muss oder irgendwas machen muss einfach, sondern dass ich weiß, was möchte ich abspulen in der Situation? Wie möchte ich sie gestalten? Wie möchte ich sie überleben?
Ja, toll. Ich muss gerade, als du hast vorhin drüber gesprochen, Blick vor Blick und wie man in dem Moment reagieren kann. Und gerade eben hast du beschrieben, was der Hund lernen sollte, um entspannter zu werden in Hundebegegnungen. Jetzt stellt sich ja die Frage, wie kann ich dem Hund das denn beibringen? In unserem letzten Gespräch fand ich sehr interessant, da hast du schon erwähnt, Klick vor Blick kann man machen, kann aber eigentlich nur der Anfang sein und du hast da auch einen relativ kritischen Blick darauf. Also könntest du denn nochmal sagen, was du glaubst, wie der Mensch dem Hund beibringen kann, verschiedene Verhaltensweisen zeigen zu können, angepasst zu reagieren in Hundebegegnungen und inwiefern geht dieses Training über Klick vor Blick hinaus?
Klick vor Blick ist für viele, nicht alle, aber für viele Teams, mit denen ich arbeite, der Standardeinstieg. Ich unterscheide in der Arbeit immer Passagetraining, da geht es darum, ich will einfach nur an anderen Hunden vorbeikommen, und Kommunikationstraining, da geht es darum, die Hunde darin zu unterstützen, selbstständig zu kommunizieren. Und je nachdem, mit welchem Team ich arbeite, kann zu viel Passagetraining. Und Passagetraining ist Blick für Klick, ne? Da kommt ein Hund, der bedeutet Essen. Oder da kommt ein Hund, der bedeutet Orientierung zum Halter, weil da kommt Essen. Oder irgendwas anderes Gutes. Das ist so Passagetraining. Da muss ich sehr sorgfältig gucken, ob der Hund mit diesem, mit Blick vor Klick nicht aufhört zu kommunizieren, nicht seine Kommunikation reduziert. Die, was ich will über Klick vor Blick ist, dass die Hunde entspannter und positiver in die Begegnung reingehen oder Begegnungen bewältigen und dass die Menschen zusammen mit dem Hund ein Ritual entwickeln, um Passagesituationen zu bewältigen, die je nach Team, je nach Fähigkeiten des Menschen und ja nach Bedürfnis des Hundes muss ich mehr oder weniger schnell vom Blick oder und Klick weg, um eben die Kommunikation des Hundes, die kommunikativen Fähigkeiten des Hundes nicht zu behindern. Denn Klick vor Blick kann in so ein starres Ritual übergehen. Und mir begegnen immer wieder Hunde, die dann an einem Lernplateau ankommen. Die kommen darüber, die kommen nicht in den Zustand, dass sie selbstständig kommunizieren können, weil die selbstständige Kommunikation ja unterbrochen wird durch Klick vor Blick oder verhindert wird durch Klick vor Blick. Klick vor Blick hat seinen Platz, aber es muss ja darüber hinausgehen und wenn bei den Menschen nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten sind oder von dem Hund ein recht hohes Gefährdungspotenzial ausgeht, dann kann es sein, dass ich bei einem Team bei Klick vor Blick hängen bleibe. Bei den allermeisten Teams plane ich von Anfang an ein, wie kommen wir weiter, wie gehen wir weiter, wie gehen wir von diesem Punkt Klick vor Blick aus und gestalten weiter die kommunikativen Fähigkeiten des Hundes, wie bauen wir sie weiter aus?
Das finde ich einen sehr guten Punkt, weil ich auch das Gefühl habe, dass genau das erste Plateau an dieser Stelle kommt, denn die ersten Fortschritte sind oftmals riesig und deshalb freue ich mich auch immer ganz besonders auf die ersten und zweiten Trainingsstunden bei uns im Kompakttraining, weil die Menschen oftmals mit so einer positiven Energie ankommen. Also die kommen bei uns in der ersten Stunde schon so an, weil wir vorher Online-Kurse für sie bereitstellen, mit denen sie schon das Markersignal aufbauen können und die Kommunikation mit ihrem Hund schon so ausrichten können, dass wir in der ersten Stunde direkt einsteigen können. Und dann ist oftmals schon so ein großer Fortschritt hergestellt, weil allein dieses Klick vor Blick für so viel Entspannung sorgt und auch, jetzt das fällt mir gerade in diesem Moment ein, weil du sagtest, Kontrolle natürlich für den Menschen auch dieses Gefühl gibt, ich habe jetzt eine gewisse Kontrolle in diesen Situationen, ich kann was ausrichten, ich kann mein Markersignal geben und kann die Situation verändern. Aber genau das, was du sagst, danach kommt dann eben die Frage, okay, was mache ich denn jetzt als nächstes? Ne? Ich habe jetzt mein Markersignal gegeben, habe jetzt einen Hund, der ganz toll aufs Markersignal reagiert, der Klick vor Blick perfekt beherrscht. Aber was ist der nächste Schritt? Und da stellt sich ja jetzt eben die Frage, was muss ich denn als Mensch überhaupt können, um dann den nächsten Schritt zu gehen, um dann weiterzukommen im Training und nicht bei Klick vor Blick hängen zu bleiben?
Zwei Sachen. Einmal muss ich wissen, dass das eigene Verhalten, die eigene Stimmung, die eigene Bewegungsrichtung, der eigene Körperschwerpunkt, die Gestaltung der Stimmlage, dass das Einfluss hat auf meinen Hund und dass ich das, ich darf lernen, das zu regulieren, also mich selbst zu regulieren in Begegnungssituationen. Und der zweite Punkt ist, in allen sozialen Interaktionen oder in allen Gesprächen, soziale Interaktion bedeutet ja Gespräch, zwischen Hund und Mensch, zwischen Hund und Hund. Aus allen diesen Gesprächen lernt der Hund etwas über, wie gestalte ich Gespräche. Und ich kann alle Gespräche. Ich kann, wenn Ida mit meiner Mutter spricht, ich kann, wenn Ida mit Freunden spricht, kann ich das benutzen, um Verhalten, die mir gefallen, zu verstärken. Also ich kann sie dafür loben, wenn sie es freundlich und gehemmt macht. Ich kann dafür loben, wenn sie weggeht. Also ich kann, wann immer ich Ida erwische, dass sie, oder Bodo erwische, dass er freundlich, dass er ein Verhalten zeigt, das mir gefällt, kann ich das stärker machen, also verstärken, zum Beispiel durch Lob. Und das zu erkennen, wie viele Gelegenheiten wir haben, das richtige Verhalten, das erwünschte Verhalten stärker zu machen, zu verstärken, das ist ein ganz wichtiger Aspekt für den Menschen und dann eben dieses Verhalten auch erkennen können. Das ist ein wichtiger Aspekt, den der Mensch lernen darf. Es geht also nicht nur um gestellte Situationen, sondern auch um Situationen Hund-Hund, Hund-Mensch und auch um Situationen mit befreundeten Hunden. Da kann man ja ganz, ganz, ganz viel verstärken, ganz viel erleben.
Also ich habe das Gefühl, dass ich zum Thema Körpersprache immer noch jeden Tag was Neues lerne. Und da stellt sich ja die Frage, wie kann denn eine normale Hundehalterin überhaupt an den Punkt kommen, diese Kleinigkeiten zu sehen? Wie bringst du deinen Menschen, deinen Hund-Mensch-Teams im Training das bei, diese Sachen zu sehen. Das ist, glaube ich, eine große Frage. Wie kann ich das lernen, wenn ich nicht Zeit habe, mich den ganzen Tag damit zu beschäftigen, weil ich keine Hundetrainerin bin?
Da gibt es sicher verschiedene Möglichkeiten. Ich beschreibe mal zwei, die jeder zu Hause machen kann. Natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit, einen Fachmann oder eine Fachfrau dazu zu bitten und sich unterrichten zu lassen. Aber eine Sache, die gut funktioniert, ist, wenn ich mit dem Handy meinen eigenen Hund in verschiedenen Situationen fotografiere, im Sofa, im Garten, bei Futtererwartung, keine Ahnung, möglichst vielen draußen, am Spaziergang, immer mal wieder den Kopf fotografiere und mich dann hinsetze und vergleiche, wann hält er die Ohren wie und was denkt er in der Situation oder was nehme ich an, was fühlt er, was ist seine Absicht in der Situation, wann hält er die Schnauze wie, welche Form oder welche Größe haben die Augen und welche Richtung haben die Augen? Gibt es Falten im Gesicht? Also ich kann Gesichter vergleichen, die ich in verschiedenen Situationen fotografiert habe und kann gucken, wie sieht er unterschiedlich aus? Und was nehme ich an? Wie groß ist die Muskelspannung im Gesicht in der einen Situation? Oder was fühlt er in der Situation? Und bei der Frage, was fühlt er in der Situation, hilft es mir immer, das Gesicht nachzuahmen. Also wenn ich dieses Gesicht machen würde, wie würde ich mich fühlen?
Das finde ich gerade eine tolle Vorstellung.
Das ist bei Hund und Mensch sehr ähnlich. Naja, Ida und ich, wir sehen uns ein bisschen ähnlich, also das geht ganz gut. Aber also das kann man machen. Und der zweite Punkt, ich kann mich auch einfach mal hinsetzen. Das kann jeder nach dem Podcast machen. Und einfach mal meinen Hund aufmalen, so wie so ein Strichmännchen, ne, so ein Kreis als Bauch, einen kleineren Kreis als Kopf, die Striche Beine, die Striche Rute, Hals, Ohren und so. Und aufmalen, was ich denke, wie die Beine, die Rute, der Hals, der Kopf, die Ohren aussehen, wenn mein Hund neutral ist, wenn er im Wohnzimmer steht und gerade nichts denkt. Wie würde er aussehen? Wie würde die Rute sein, die Beine und so? Nur grob. Ich meine, ich persönlich kann nicht gut zeichnen, ich erwarte das auch von niemand anderen, aber nur grob aufzeichnen. Und dann überlegen, wie sieht er aus, wenn er ängstlich wird? Was verändert sich am Kopf, am Hals, an Ohren, an Bauch, an Beinen, an Rute? Und was verändert sich, wenn er wütend wird oder wenn er spielerisch wird oder wenn er freundlich wird? Einfach aus dem Kopf mal aufmalen. Und man kann dann auch in den nächsten Tagen mal beobachten und überprüfen, ob man richtig geraten hat. DVDs, die in diese Richtung gehen. Also ich liebe nach wie vor die Calming Signals DVD von Dürit Rugers, weil sie Hunde in Begegnung gefilmt hat. Allerdings nur diese Original-DVD, die sie selber gefilmt hat mit alten Filmaufnahmen, die sind am sprechendsten, die sind am eindeutigsten. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, sich über DVD oder das Internet auch fortzubilden in der Hundesprache. Die DVD von Turit Rugers, und zwar die originale, die alte, die Calming Signals DVD, die über Sheila Harper in Großbritannien erhältlich ist, die zeigt Hundebegegnungen zwischen verschiedenen Hunden, befreundet und fremd. Und man kann ganz viele Details sehen, wie Hunde diese Begegnungen regulieren. Deswegen habe ich so eine DVD immer zum Verleihen da und verleihe die auch an Kunden, damit sie gucken können, wie gestalten Hunde friedliche, gebremste Begegnungen untereinander, wenn sie sich begegnen. So dass ich schon mal so ein bisschen Vorstellung haben, wie sowas ablaufen kann.
Ich finde es super interessant, dass du einerseits davon sprichst, Fotos zu machen, um sie dann vergleichen zu können, oder auch etwas aufzumalen, weil wir das im Prinzip anders machen, aber ich glaube, dass sich unsere Methoden mit deinen super ergänzen würden, denn wir sind absolute Fans von Videos. Du machst ja auch Videos, aber empfiehlst in diesem Fall eben Fotos, was ich total super finde, weil man die natürlich nochmal besser nebeneinander halten kann und vergleichen kann. Und Videos haben natürlich aber auch den Vorteil, die kann ich ja auch stoppen und mir einzelne Szenen angucken. Und zum Malen würde wahrscheinlich unsere Methode des Aufschreibens das noch gut ergänzen. Wir haben da nämlich so eine Tabelle, in die wir ganz genau die einzelnen Körperteile eintragen und dann in den entsprechenden Situationen aufschreiben, wie in dieser Situation dieses entsprechende Körperteil aussieht. Also das, denke ich, ist auch nochmal eine gute Methode, um die Körpersprache des eigenen Hundes besser Lesen zu lernen. An der Stelle, da wir ja jetzt schon Ende November haben, möchte ich noch darauf hinweisen, dass unser Geräuschangst-Workshop jetzt wieder losgeht. Da geht es natürlich auch um Körpersprache, weil natürlich auch Hunde, die Angstverhalten zeigen, das ist auch wichtig, dass die Hundehalterin das erkennen, weil es oftmals ja auch schon viel früher beginnt, als wir glauben. Das kann man oftmals schon an ganz kleinen Anzeichen erkennen. Wer also Interesse hat, sich jetzt noch auf Silvester vorzubereiten mit seinem Hund, kann bei unserem Online-Workshop dabei sein. Da gibt es 2 Live-Termine, 2 Live-Webinare und noch eine Vorbereitung online. Wir verlinken euch in den Shownotes die Anmeldung dazu. Seid gern dabei. Wir freuen uns drauf. So viel zur Körpersprache. Das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Grundlage. Meine Frage war ja, was der Mensch lernen muss. Und jetzt hast du eben beschrieben, wie man die Körpersprache besser kennenlernen kann. Was brauche ich denn als Mensch noch, wenn ich sage, ich möchte meinem Hund zeigen, wie er in Hundebegegnungen einerseits verschiedene Verhaltensstrategien wählen kann, andererseits vielleicht insgesamt entspannter wird und wir einfach gemeinsam Hundebegegnungen entspannter meistern. Einerseits die Körpersprache und was gehört aus deiner Sicht noch dazu?
Also genannt hatte ich schon Körpersprache, genannt hatte ich das beobachten können. Die Teams, die ich im Training habe, die machen im Training oder in diesen verschiedenen Situationen auch gemeinsame Erfahrungen. Es ist ja eine Sache, ob ich dem Menschen so über sein Denken, sein Großhirn beibringe, wie er die Situation gestaltet oder was er sieht, wie er es beurteilen kann. Und dann ist es aber mindestens genauso wichtig, das Ganze zu erleben. Und es gibt ganz viele Menschen, bei denen das Lernen gar nicht so über Bewusst und Großhirn und so läuft, sondern die vielleicht machen wir alle die wesentlichen Erfahrungen einfach über das Erleben und darüber, was funktioniert. Und diesen Lernprozess auch beim Menschen, nicht nur beim Hund zu begleiten, diesen Lernprozess beim Menschen zu begleiten, das muss den Profis unter uns oder den Hundetrainer unter uns muss es bewusst sein, dass wir nicht nur für den Hund, sondern auch für den Menschen einen Lernprozess gestalten müssen. Um Situationen gestalten zu können und Begegnungssituationen nutzen zu können, muss das Team für unterschiedliche Situationen, auch Signale oder Abläufe trainieren, um den Hund lenken zu können. Meistens übe ich so ein Notfallsignal, also wenn ich mit meinen beiden Hunden in eine Situation reinkomme und ich denke, okay, jetzt entscheiden sie sich gleich falsch, dann setze ich einen Pfiff ein. Andere Leute üben ein Ritz oder dass einfach das Wort kehrt und bei diesem Notfallsignal lernen die Hunde, wenn ich das höre, verlassen wir die Situation. Und die, ich sehe, Bodo und Ida könnten es sein, sie beginnen zu eskalieren, dann pfeife ich und dann drehen die beiden sich um und verlassen mit mir zusammen die Situation. Das ist ein wichtiges Signal, das ich gebrauche, um Begegnungssituationen zu gestalten, zu beenden, wo ich denke, okay, gleich entscheiden sie sich falsch. Das zweite Signal, das ich trainieren kann, ist ein Signal für geh bitte weiter. Also da sage ich auch das Wort weiter. Man kann aber auch andere sagen, wie hier lang oder wir gehen hier oder sowas benutzen, um dem Hund zu sagen, wir beenden die Situation, geh einfach weiter. Damit rufe ich den Hund ja nicht zu mir oder mit mir raus aus der Situation, sondern ich schicke ihn weiter. Das finde ich ausgesprochen nützlich. Und das hatte ich schon angesprochen, das Team muss sich überlegen. Und wenn wir Profis das Team im Training haben, müssen wir uns überlegen, welches Ritual kann dieses Team erlernen, um Eskalationssituationen zu bewältigen. Und das kann eben unterschiedlich sein. Es kann sein, dass, also in der Regel übe ich das Verlängern und Verkürzen der Leine mit dem Team. Irgendwann, in irgendeinem Zeitpunkt wird das geübt, dann kann es sein, dass irgendeine Form von Geschirrgriff trainiert wird, der aber angepasst werden muss an das Team, auch daran, wie stark ist der Mensch und wie viele Hunde führt der Mensch gleichzeitig. Dann kann ich mit dem Menschen oder ganz, 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 ganz oft übe ich mit den Menschen, mache ich mit den Menschen auch Standfestigkeitsübungen. Also, dass sie lernen, welche Muskeln kann ich benutzen, welche motorische Abläufe, welche Gewichtsverlagerung kann ich benutzen, um meinen Hund zu halten. Denn man wundert sich manchmal, dass auch gestandene Männer einen 15-Kilo-Hund, wenn er eskaliert, nicht halten können, weil ihnen die motorischen Muster fehlen. Also, ich stehe da mit den 60 Kilo und mache diesen Job seit 20 Jahren und ich finde das nicht problematisch. Für gewöhnlich, wenn ich keinen Hexenschuss habe, finde ich nicht problematisch, 60 Kilo zu halten. Aber wenn man die motorischen Muster nicht hat, ist es problematisch. Ist schon 15 Kilo problematisch. Und das ist auch etwas, was wir Menschen lernen dürfen, um uns sicher zu fühlen in Begegnungen. Wie gestalte ich, was mache ich denn, wenn es schief geht? Wie gestalte ich das?
Ja, ich finde es total toll, mit welcher, wie du diese komplexen Sachen so einfach erklären kannst, weil ich glaube, jede Zuhörerin gerade bei dieser Podcast-Folge merkt, wie viele Dinge doch in so eine Hundebegegnung mit reinkommen, auf der Seite des Hundes, auf der Seite des Menschen, was da alles dazugehört. Und ich finde das total klasse, wie du das runterbrichst und irgendwie so erklären kannst, dass anscheinend, ja, also oder dass definitiv jeder da was von mitnehmen kann. Deshalb würde ich an dieser Stelle gerne, weil ich vermute, dass die Zuhörerinnen sich vielleicht auch fragen, okay, wie kann ich vielleicht noch mehr von Maria Hense erfahren, würde ich gerne dich fragen, was denn die Menschen aus deinem Buch Perspektivwechsel mitnehmen können, auch für das Thema Hundebegegnungen. Ob du vielleicht, das ist sicherlich jetzt eine ziemlich schwere Frage, aber ich finde das Buch total toll und wer jetzt vielleicht Interesse hat, noch mehr von dir zu erfahren, denke ich, da wäre das Buch ein guter Anhaltspunkt und da ist, denke ich, die Frage wichtig, was können die Menschen zum Thema Hundebegegnung auch davon mitnehmen?
Menschen und Hunde, die ich ins Begegnungstraining komme, die also die Menschen ärgern sich oft ganz gewaltig über das Verhalten des Hundes und ich meine, man fühlt sich ja jedes Mal blamiert, wenn der eigene Hund eskaliert in Begegnungen. Und dann den Blick abzuwenden vom Problemverhalten des Hundes auf etwas, was man gemeinsam in ganz angenehmer Weise erleben kann, das ist für beide Teile wichtig. Also der Hund macht positive Erfahrungen mit seinem Menschen, der Mensch macht positive Erfahrungen mit seinem Hund und man stößt auch über diese Erfolgserlebnisse, die man dem Hund vermittelt und über das, was beide zusammen erarbeiten, stößt man sowohl beim Menschen als auch beim Hund positive psychologische Prozesse an, Abläufe an, die sowohl den Menschen als auch den Hund gelassener werden lassen. Und das hat auch Auswirkungen auf alle Problemverhaltensweisen. Ich erinnere mich an, ich sag mal so, wenn ich einen Schäferhund ins Training bekomme, dann fallen mir sofort die vielen Male ein, die ich Schäferhunde begleitet habe und habe sie gleichzeitig mit der Nase arbeiten lassen, zum Beispiel eine Fährte ausarbeiten lassen. Da habe ich sofort das Bild im Kopf, wie so ein ganz, ja, wir Menschen würden sagen, eine ganz problematische Hündin, dann beginnt eine Fährte auszuarbeiten und die arbeitet an dieser Fährte, als hätte sie nie in ihrem Leben etwas anders gemacht. Und dem Hund das anbieten zu können und dem Team das anbieten zu können, das filmen und fotografieren zu können, wie fantastisch das aussieht, wenn die so miteinander arbeiten, das hat auf das Team, nicht nur auf den Menschen, der dann erlebt, wie großartig sein Hund arbeitet, sondern auch auf den Hund, der Erfolgserlebnisse hat mit seinem Menschen, das ist ein Einfluss. Und das Buch Perspektivwechsel geht darum, wie schaffe ich solche Erlebnisse beim Hund und beim Menschen und wie stoße ich solche positiven psychischen Prozesse an?
Voll. Wer das Buch bestellen möchte, kann gerne in den Shownotes auf den Link klicken und sich dann dort bereichern lassen und sein Training bereichern lassen von diesem tollen Buch auf jeden Fall. Das sind viele Dinge, die der Mensch lernen kann. Definitiv sind ein paar Grundlagen dabei, die der Hund lernen sollte. Also ich spreche jetzt nochmal generell über das Thema, was der Mensch lernen sollte, um Hundebegegnungen entspannter zu meistern. Da sind viele, viele schöne Ideen und ich glaube, dass auch viele Menschen jetzt schon vielleicht sich denken, oh ja, das probiere ich demnächst mal aus. Vorhin hast du schon auf ein paar Fehler Bezug genommen. Wenn wir jetzt nochmal generell über Fehler in Hundebegegnungen sprechen wollen, was wären denn Dinge, die dir jetzt nochmal persönlich vielleicht auch ganz wichtig sind, was Menschen vermeiden sollten bei Hundebegegnungen?
Es ist wichtig, in Hundebegegnungen immer zu entscheiden, profitiert mein Hund gerade davon, lernt er das, was er lernen soll oder nicht. Wenn mir ein Hund begegnet im Wald und ich vermute, von dem lernen wir jetzt nichts, dann bin ich weg, dann weiche ich aus, ich ändere die Richtung. Soweit das räumlich möglich ist, vermeide ich solche Begegnungen. Hunde lernen nicht von jeder Begegnung das, was wir uns wünschen, sondern nur, wenn sie erleben, dass es gut läuft, dass sie es entspannt können, dass sie sich sicher fühlen können, dass sie es regulieren können, auf friedliche Weise, möglichst friedliche Weise regulieren können. Und wenn eine Begegnung sich dafür nicht eignet, vermeide ich sie. Ein Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass Hundemenschen denken, das muss der Hund durch, das muss er können und jetzt üben wir es und wir gehen rein in die Begegnung. Der zweite Fehler, der diesem ähnelt, ist, dass Hundemenschen den Fokus zu sehr auf Spiel legen, weil wir Menschen als Erwachsene nicht mehr so schnell rennen können und nicht mehr so viel Party machen können, wie wir das als Kinder mal konnten, freuen wir uns daran, wenn unsere Hunde das stattdessen machen. Im Spiel mit anderen Hunden, so schön es ist, lernt der Hund aber ein aufgeregtes Verhalten mit anderen Hunden. Und wenn ich Pech habe, verliert er seine Bremsen und er lernt auch relativ wenig, Konflikte zu regulieren, also so Kleinigkeiten zu regulieren. Ich möchte an der Stelle schnuppern, an der du gerade schnupperst, oder du gehst gerade nah an meinem Menschen vorbei, gefällt mir das oder gefällt mir nicht. Und dieses ruhige und abgestufte Regulieren von Konflikten, das findet im Spiel relativ wenig statt. Profis wissen, wie man ein Spiel gut gestaltet. Ich sehe im Feld oder in, ich sag mal, offen schlecht geführten Hundespielstunden oft das, dass Hunde eher lernen, aufgeregt miteinander umzugehen, ungebremst miteinander umzugehen und ihre friedlichen Signale, ihre Stoppsignale vergessen oder auch vergessen, dass man die Stoppsignale bei anderen Hunden beachten muss. Also Spiel ist etwas, was oft daneben geht. Und die dritte Punkt, den ich sagen möchte.
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen, ja? Maria, weil ich das so einen wichtigen Punkt finde, ja? Das Thema gerne. Spiel, und weil ich das leider auch so häufig im Alltag sehe, einfach so in der Öffentlichkeit draußen, wie oft Spiel doch schief geht. Und tatsächlich habe ich gestern gerade auch mit jemandem drüber gesprochen, über das Thema Spiel unter Hunden, und die Person hat mich gefragt, warum ich denn da so ernst werde und warum mir das denn so wichtig ist. Und die Punkte, die hast du jetzt gerade genannt, die auch wirklich wichtig sind. Und ich glaube, dass es für alle Hundemenschen sinnvoll ist, sich genau damit auseinanderzusetzen und sich auch zu fragen, ist das jetzt gerade Spiel, was da stattfindet? Inwiefern kann ich vielleicht als Mensch positiv darauf einwirken? Deshalb würde ich an dieser Stelle gern unsere Zuhörerinnen dazu auffordern, in den Kommentaren unter unserem Facebook-Post und bei Instagram zu dieser Podcast-Folge vielleicht eine Freundin oder einen Freund zu markieren, mit denen ihr euch öfter trefft zum Spielen, und sie vielleicht aufzufordern, diese Folge mal anzuhören, weil ich glaube, dass es hier viele essentielle Informationen gibt. Mhm. Dann könnt ihr euch drüber austauschen und könnt vielleicht in Zukunft in der Hundebegegnung, wenn eure Hunde miteinander spielen, denn man muss realistisch sagen, viele Menschen treffen sich nun mal mit ihren Hunden dazu, um die Hunde spielen zu lassen, dann könnt ihr vielleicht genau auf solche Sachen mal achten und hinterfragen, inwiefern das gerade nettes Spiel ist, was eure Hunde dabei lernen und wie ihr vielleicht noch positiv darauf einwirken könnt. Also verlinkt doch gern eure Hundefreunde mal bei Facebook und Instagram unter dem aktuellen Post. Danke dir, Maria. Gerne zum dritten Punkt.
Ah, mir fällt zum Thema Spiel noch so viel ein, aber ja. Da bremse ich mich jetzt mal. Zum dritten Punkt. Ich glaube, das wäre in unseres ganzen Podcasts schon rausgekommen. Ein dritter Punkt ist, dass die Leute denken, sie müssen ein Standardprogramm abspulen. Also etwas, was sie in einem Buch gelesen haben oder manchmal sogar etwas, was sie auf einem guten Seminar mitgenommen haben. Die denken, es kommt eine Begegnung und dann mache ich A, B, C, D. Weil das macht man immer. Das ist die richtige Methode. Und es gibt für keine Methode, die für alle Teams passt. Und es gibt keine Methode, die für alle Situationen passt. Also nicht an Standardmethoden kleben, nicht sich vornehmen, mein Hund lernt jetzt auf Signal mich anzugucken in allen Begegnungen oder bei Fuß da durchzugehen und zu vergessen, wie der Hund sich dabei fühlt. Es ist wichtig, dass egal was ihr macht, dass es zu euch und zu eurem Hund passt. Und wenn etwas keine Fortschritte bringt, wenn ihr nicht ziemlich bald, so nach der dritten, vierten Begegnung das Gefühl habt, oder sogar bei der ersten Begegnung schon das Gefühl habt, das hilft mir weiter, ich kann mir vorstellen, das bringt uns weiter. Wenn das nicht passiert, dass ihr relativ schnell kleinste Fortschritte seht, dann passt die Technik nicht zu euch, egal welche Technik ihr macht. Also niemals an Standardtechniken kleben, immer gucken, was passt zu mir und zu meinem Hund. Das ist auch ein häufiger Fehler.
Das finde ich sehr interessant, diesen Punkt, und ich stimme dir zu. Mir fällt aber dazu ein, dass wir in einem unserer Online-Kurse schreiben, zum Beispiel, dass wenn man das Gefühl hat, ach, ich habe das schon mal ausprobiert und das hat nicht funktioniert, oder ich habe das jetzt einen Tag lang gemacht und das hat nicht funktioniert, dass wir dann eigentlich empfehlen, probiere es nochmal weiter, probiere es vielleicht auf eine andere Art und Weise, schau nochmal neu drauf, denn selbst wenn du es gestern gemacht hast und es nicht geklappt hat, bist du heute mit einer neuen Erfahrung, nämlich die Erfahrung, die du von gestern hast, gehst du in diese Situation neu rein, kannst vielleicht noch etwas daran ändern, etwas anpassen und du hast heute einen anderen Blick da auf diese Situation, dein Hund ist anders drauf, du bist anders drauf. Von daher würde ich dir einerseits zustimmen, würde andererseits aber auch sagen, oftmals im Hundetraining habe ich es schon erlebt, dass sich dranbleiben wirklich ausgezahlt hat. Und zwar nicht in dem Sinne, dass ich immer wieder das Gleiche mache und erwarte, dass sich dann was ändert, sondern dass ich, wenn ich das Gefühl habe, etwas hat nicht funktioniert, dass ich dann hinterfrage, warum es vielleicht nicht funktioniert hat und ob ich vielleicht an einer kleinen Schraube drehen kann, vielleicht eine ähnliche Methode nochmal ausprobiere, aber vielleicht was Kleines daran verändere und dann dafür sorge, dass es eben besser funktioniert.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es hakt oft an Details. Nur frustriere ich mich und meinen Hund, wenn ich da nicht offen bleibe dafür, mich zu überprüfen und zu schauen. Also der erste Schritt ist genau das, was du sagst. Der erste Schritt, wenn ich ein Bauchgefühl habe, das führt uns nicht weiter, ist zu überprüfen, stimmt das Bauchgefühl? Und der erste Schritt ist dann, gibt es Detailfehler, ganz kleine Detailfehler. Schaue ich mir am nächsten Tag nochmal an, überlege, was kann ich verändern, was kann ich optimieren? Aber diesen Gedanken zu machen, also diese Überprüfung zu machen, das ist wichtig. Das ist wichtig. Also wenn ich das Gefühl habe, es funktioniert nicht, bedeutet das nicht, dass ich das komplett lasse, sondern dass ich es überprüfe. Und das ist wichtig. Das ist tatsächlich ein Fehler, den ich oft sehe, dass man an einer Technik klebt, weil man glaubt, das ist die einzig mögliche oder das ist die Standardtechnik oder das muss irgendwie passen und überprüft sich selbst nicht. Überprüft nicht, wo muss es angepasst werden oder kann ich was anderes dazu nehmen. Ich möchte immer, dass meine Kunden, wenn ich die im ersten Training gehabt habe, dass die mich in den nächsten Tagen anrufen, wenn die ein schlechtes Bauchgefühl haben. Das möchte ich überprüfen. Also das machen die in der Regel nicht. Es mir meistens gelingt, so zu unterrichten, dass es umsetzbar ist bis zu unserem Telefonat eine Woche später oder unserem Kontakt eine Woche später. Aber wenn so ein Fragezeichen im Kopf des Menschen auftaucht, dann möchte ich, dass sie sich sofort melden. Bevor sie frustriert aufgeben oder bevor sie diese kleine Anpassung, die notwendig wäre, die du gerade beschrieben hast, oder das kleine sich selbst beobachten, bevor sie das verpassen.
Da finde ich übrigens, passt auch wieder etwas rein, was du vorhin schon erwähnt hast, beziehungsweise ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie du es formuliert hast, aber in meinem Kopf klang es so wie, bleibt nicht bei der Theorie hängen, sondern geht auch in die Praxis. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Natürlich ergänzt sich beides gegenseitig. Ich vermute mal, dass viele, die jetzt gerade diesen Podcast hören, sowieso Menschen sind, die sich oftmals mit dem Thema Hundetraining beschäftigen, die sich generell dafür interessieren, die vielleicht auch viel lesen, die Blogartikel lesen und vielleicht auch Online-Kurse machen. Aber an dieser Stelle auch nochmal, geht in die Praxis, kann es ja funktionieren. Ich weiß nicht mehr, du hattest, glaube ich, vorhin gesagt, dass man dann in dem Moment eigentlich die Lernerlebnisse hat, ne, in der Praxis statt in der Theorie. Genau. Ich bin da auf jeden Fall so eine Kandidatin dafür, dass ich immer das Gefühl habe, ich könnte mir noch mehr Informationen einholen, bevor ich jetzt in die Praxis gehe und in die Umsetzung komme. Aber letztendlich findet in der Umsetzung das eigentliche Lernen statt. Das ist, glaube ich, in vielen Lebensbereichen so, nicht nur im Hundetraining. Von daher kann ich dir da auch wieder nur zustimmen.
Ja, und dummerweise lesen unsere Hunde die Fachbücher ja nicht. Ja. Ich mache eben auch die Erfahrung, okay, der Hund hat das Buch nicht gelesen. Ich meine, so im Nachhinein, wenn man die Situation dann überprüft, dann, klar, Hunde machen nichts, was nicht sich nicht irgendwie basismäßig an die aktuelle Erkenntnisse hält. Also Hunde erfinden das Rad nicht neu. Aber man versucht Standardsachen Sachen anzuwenden, die man gelesen hat und muss dann feststellen, der Hund hat das Buch nicht gelesen. Genau.
Das stimmt. Das hat Grisha Stewart am Wochenende auch gesagt. Ich war am Wochenende bei ihrem BRT-Seminar und genau diesen Satz hat sie nämlich auch gesagt, dass gerade wenn es dann zu Situationen kommt, in denen der Mensch denkt, oh, aber das habe ich doch jetzt eigentlich so und so vorbereitet, das müsste doch jetzt so und so sein, dass man sich dann vielleicht so spaßenshalber sagen kann, ah ja, okay, an der Stelle hat mein Hund anscheinend das Buch nicht gelesen.
Also das ist fast Alltag im Hundetraining, ist, dass die Situation, auch wenn man sie gut geplant hat, doch etwas anders laufen, als wir sie erwartet haben. Das ist kein Grund, frustriert zu sein, sondern das ist ein Grund zu lernen, sozusagen. Also da, ich meine, man muss eh immer die Welle surfen, wie sie kommt. Ja, also so das nutzen, was sich gerade liefert. Und die dann nicht zu sagen, okay, das hatte ich anders geplant, oh, schade, dumm, so ist es nicht gelaufen, sondern einfach nutzen, was man sieht und das Beste draus machen und es als Lernsituation für sich und den Hund nutzen. Mhm.
Das, denke ich, ist auch eine der größten Herausforderungen, gerade für Menschen, die damit konfrontiert sind, dass ihr Hund Schwierigkeiten, Hundebegegnungen hat. Du hast vorhin schon gesagt, oftmals kommen die Menschen mit großen Sorgen, weil sie selber, weil es ihnen auch unangenehm ist, dass sie es nicht schaffen, ihren Hund dort zu unterstützen und ihnen es vielleicht auch peinlich ist, wie der Hund sich verhält und es immer wieder zu diesen stressigen Situationen kommt. Gerade da ist es, denke ich, eine große Herausforderung zu sagen, ich definiere diese herausfordernden Situationen für mich jetzt wieder neu. Und das ist auch ein Punkt, den ich im Kompakttraining immer wieder mit den Menschen angehe, zu sagen, diese Situation ist eine Lernsituation, auch wenn sie nicht optimal verläuft, aber sowohl du als auch dein Hund werden etwas lernen. Das heißt, wenn ich jetzt in dem Moment gestresst bin und nicht handle oder mich nur ärgere, dann werden wir beide definitiv nicht so tolle Sachen daraus mitnehmen. Wenn ich die Situation aber sehe und sage, okay, wie kann ich jetzt die beste Lernsituation daraus gestalten, ist es natürlich optimaler. Das ist natürlich nicht immer möglich und ich möchte an dieser Stelle auch Angst und Frust und Sorgen nicht runterspielen. Aber wenn man es schafft, diesen Schritt zu machen, denke ich, ist das ein sehr, sehr wertvoller Punkt.
Ja, und manchmal geht's eben schief. So, das ist immer so. Also das, oder nicht immer so, das geht halt immer, wenn wir den richtigen Weg für das Team gefunden haben, geht die, dann können wir sehr viel Schiefgehen vermeiden und es geht immer seltener schief so. Und in manchen Teams müssen wir es 100% vermeiden, sonst kann der Hund nicht überleben. Aber wenn es schiefgegangen ist, wenn man merkt, ich habe mich daneben benommen, der Hund hat sich anders benommen, als ich mir das wünsche, dann die Situation abhaken und sich auf die nächste freuen.
Toll. Das finde ich eigentlich schon fast einen schönen Abschluss. Ich möchte dir trotzdem noch meine Abschlussfrage stellen. Und zwar, wenn es eine Sache gäbe, die du Hundehalterinnen an dieser Stelle mitgeben kannst zum Thema Kommunikation in Hundebegegnungen, in schwierigen Hundebegegnungen, was wäre diese eine Sache?
Eine einzige Sache?
Ja.
Das ist eine ganz gemeine Frage.
Ja.
Vorausschauen und versuchen, die Situation so angenehm wie möglich für alle Beteiligten gestalten.
Sehr gut.
Und dann einfach,
das finde ich super.
Erleben.
Das war gut zusammengefasst.
Und Verhalten stärken, was gefällt. Ja.
Ja, sehr gut. Ich danke dir, Maria. Das war heute die Podcast-Folge mit Maria Hense von unserem Dogged Right Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind.